Ich möchte zu Beginn heute Morgen einen Bibelvers lesen, und zwar aus dem Römerbrief Kapitel 6. Vers 23. Römerbrief Kapitel 6, Vers 23. Und ich bitte, dass wir uns dazu erheben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Herr Jesus, wir danken dir für dein kostbares Wort und wir bitten dich, hilf uns, dass wir diesen Vers heute begreifen lernen, dass wir die Tiefe dahinter verstehen. Bitte rede zu unseren Herzen und öffne uns dein Wort. Amen. Wir nehmen Platz. Ich habe eine Überschrift für diese Verkündigung, für diese Predigt heute: Das größte Problem und Gottes Lösung. Wir haben heute in dieser Welt ja so viele Probleme. Ja, wir haben irgendwie, verändert sich die Umwelt, das Wetter geht irgendwie kaputt. Ja, jeder hat eine Lösung dafür zu haben und was man alles nicht machen soll und doch machen soll. Die Menschen haben, die einen, die finden, wir müssen denn alles moralisch und politisch aufzwingen. Die nächsten kommen in die Ecke, sagen, wir wollen aber Krieg haben. Also an Problemen mangelt es uns nicht. Aber von dem größten Problem will man heute nicht mehr reden. Und hier steht ja so ein Wort am Anfang dieses Verses oder in der ersten Hälfte: Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Also Luther hat es mal so übersetzt, der Sünde sollt. Also man ist der Sünde ja als Mensch erstmal leider verpflichtet. Das ist ja die Katastrophe. Wenn der Mensch auf die Welt kommt, ist er der Sünde gegenüber verpflichtet. Und der Lohn dafür ist am Ende der Tod. Aber was heißt das eigentlich, Sünde? Das ist also ein Wort, ich habe eben gerade zufällig so ein Traktat am Tisch in der Hand gehalten. Sünde, also das ist ja meistens dann nur noch eine Esssünde. Da muss man halt abnehmen, dann ist wieder gut. Aber Sünde ist eigentlich viel mehr. Das heißt ja, wenn man es übersetzt, dass du das Ziel verfehlst oder vom richtigen Kurs abgekommen bist. Ich möchte uns eine Geschichte erzählen, die ist auch relativ jung. 2018 passiert und seit neuestem sind mein größerer Sohn und ich, wir sind auf so einen Trip gekommen. Wir finden auf einmal Formel 1 ganz toll. Keine Sorge, ich werde euch nicht mit irgendwelchen Dingen nerven aus der Formel 1, aber da ist mal 2018 beim großen Preis von Bahrain etwas passiert. In Bahrain fährt man, wenn es dunkel geworden ist, weil es zu heiß ist. Im Nahen Osten wird es ja schrecklich heiß am Tag. Und da startet auch ein Mann, der gar nicht so bekannt ist bis zu diesem Tag. Das ist nämlich Ramon Grosjean. Ich glaube, den hat noch keiner gehört, den Namen, oder? Ich kann den auch nicht. Formel 1 war ja bis vor kurzem so ganz tot, das hat ja sich eh keiner für interessiert. Aber nun kommt es in Bahrain zum Start. Das große Rennen beginnt und das ist ein ziemliches Gewusel am Anfang. Wir normalen Menschen, die normale Autos auf der Straße gewohnt sind, müssen uns dabei immer so vorstellen, die knallen da mit 200 bis 300 km/h durch die Gegend. Auf einer relativ engen Straße, da kommen vielleicht maximal drei Autos nebeneinander, wenn sie eng beieinander sind. Und das ist am Anfang immer ein ziemliches Gewusel. Da kommt es dann hin und wieder auch zu Unfällen. Da fliegen dann auch mal die Reifen ab und solche Geschichten. Ja. Und die fahren jetzt alle los. Das geht auch erstmal ganz gut. Und jeder attackiert den anderen. Und Ramon Grosjean denkt, jetzt muss ich auch mal attackieren. Und schert aus, will jemand überholen und begeht einen Fehler. Der macht wirklich was falsch. Er schneidet einen anderen Kollegen und trifft mit seinem Hinterrad ihn vorne an seinem Rad. Und das fälscht ihn so ab, dass er mit seinen über 220 km/h von der Strecke abkommt und mit dieser Geschwindigkeit in die Leitplanken kracht. Und das sind keine Reifen, wo er einfach wie eine Wand stehen bleibt. Das Auto bei der Geschwindigkeit reißt diese Leitplanken auseinander und das Auto bricht auseinander. Und das muss man sich so vorstellen, hinten beim Formel-1-Auto ist der Motor hinten. Und das Ding bricht komplett ab. Und der Fahrersitz, das nennt man den Monocoque, das ist so ein ganz abgeschlossenes System, damit dem hoffentlich nichts passiert, wenn ein Unfall passiert. Das Ding knallt durch die Leitplanke und dahinter sieht man nur noch ein riesiges Flammenmeer. Und die ganze Formel-1-Welt ist geschockt. Wenn man sich das anguckt auf YouTube, du siehst nur noch dieses Flammenmeer. Du weißt gar nicht, wo ist denn der Fahrer? Wo ist denn die andere Hälfte des Autos geblieben? Und wisst ihr was? Das ist das, was hier steht. Sünde ist eine absolute Vollkatastrophe. Das ist nicht wie beim Bogenschießen, hast halt die Zielscheibe verfehlt, nicht schlimm, schießt halt normal, ist kein Problem. Sünde ist die absolute Katastrophe. Ich weiß nicht, ich habe das im Physikunterricht kennengelernt. Ihr kennt das Wort vielleicht, einen GAU. Ein GAU ist der schwerste anzunehmende Unfall. Und daraus kann man ein Wort bauen, das gibt's, das kannst du eigentlich gar nicht mehr steigern, das ist dann der Super-GAU. Und Sünde ist der Super-GAU. Und das ist das Problem der Menschheit. Und für den gibt es einen Lohn. Lass uns mal eine Bibelstelle aufschlagen. 2. Timotheusbrief. Ich glaube, da wiederhole ich mich auch. Das habe ich hier schon mal gelesen. 2. Timotheus, nämlich Kapitel 3. Und diesmal lesen wir tatsächlich die ersten 5 Verse in 2. Timotheus 3. Und da steht, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft, aber verleugnen sie von solchen, wende dich ab. Jetzt sagt der Paulus, das kommt in den letzten Tagen. Ne? Das haben wir, wenn wir in der Bibelstunde waren, haben wir besprochen. Die letzten Tage ist das, was wir manchmal Endzeiten nennen. Also unsere Tage. Kurz vor der Wiederkunft Jesu. Der sagt, diese Dinge, die gab es ja schon immer. Die Sünde ist schon immer da, also seit Adam gesündigt hat. Aber in unseren Tagen explodiert es sogar nochmal. Das nimmt potenziell nochmal zu, diese Dinge. Wenn wir hier lesen, ich hatte erst gedacht, wir lesen die 10 Gebote. Ich habe mich für diesen Text entschieden, weil der einfach näher an unserer Zeit ist. Hier steht ja unter anderem, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Und in 10 Geboten fordert Gott, als erstes von Israel, aber auch von allen Menschen, dass sie ihn am meisten lieben. Und da fängt es dann oft an. Ich will lieber meine Freizeit so gestalten, wie es mir passt, als mich Gott unterzuordnen in der Liebe zu ihm. Und da kommen diese ganzen furchtbaren Dinge, die wir gelesen haben. Wisst ihr, das ist ja hier sowas wie den Eltern ungehorsam sein. Das ist ja auch, das Paulus sagt ja in Epheser 6, das erste Gebot, das eine Verheißung hat, die Eltern ehren. Da gehört das Gehorsamsein dazu. Und da sagt der Paulus, alle Kinder, egal welchen Alters, sollen die Eltern ehren. Aber das ist heute nicht in, heute rebelliert man gegen die Eltern. Heute wird dir an jeder Ecke geholfen, gegen deine Eltern vorzugehen. Bloß nicht gehorsam sein. Also bitte gehorsam den Eltern. Heute rebelliert man an jeder Ecke. Es gibt noch so einen furchtbaren Katalog im 1. Korintherbrief, Kapitel 6. Vers 9 und 10. In 1. Korinther 6, 9 und 10 steht, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden. Es muss man wissen, das schreibt uns der Johannes in seinem Brief, jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Und dann schreibt er hier weiter, irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, fast alles ist heute der gute Ton. Gut, mit dem Clown, da haben wir es nicht so heute, aber wenn du die anderen Dinge anguckst, das ist doch ziemlich normal. Gut, berauben darf es jetzt auch keinen, aber sonst ist das normal. Wer fragt nach Gottes Willen bezüglich Sexualität? Und ich möchte diese ersten Begriffe, die hier zusammenstehen, einfach mal zusammenfassen. Ich denke, den meisten ist klar, was hier gemeint ist. Gott schafft einen Menschen, nämlich als Mann und Frau. Die führt er zusammen, er stiftet die Ehe. Und in diesem Rahmen leben diese zwei Menschen dann alleine ihre Sexualität aus. Und alles andere ist verboten in Gottes Augen. Und der Mensch tut genau das Gegenteil. Und hier steht es ja, die werden das Reich Gottes nicht erben. Solche Menschen kommen, ich sage es mal ganz einfach, solche Menschen kommen einfach nicht in den Himmel. Die kommen woanders hin, ich denke, uns klar, wohin die kommen. Die werden das Reich Gottes nicht ererben. Da hast du keine Chance. Und das Interessante ist hier ja, ist euch aufgefallen, hier stehen ja jetzt keine, wie eben beim 2. Timotheus 3, hier stehen keine Tätigkeitsworte oder irgendwelche beschreibenden Worte. Hier stehen Wesenszüge drin. Jemand wird so genannt als ein solcher. Und in dem Moment, wo man so genannt wird, ist das ein Wesens, ist das dein Wesen. Ein Drogenbold ist klar, es ist ständiger Alkoholmissbrauch. Der meint noch nicht, dass jemand abhängig ist. Jetzt gucken wir mal unser Land an, unseren deutschsprachigen Raum. Das liebste Getränk des Deutschen ist sein Bier. Versteht das nicht falsch? Selbst der, ihr wisst das ja, ne? Selbst der Jesus hat ja auch ein paar Wein getrunken oder auf einer Hochzeit und Wasser zu Wein und so weiter. Aber wisst ihr, das Zeug kann einfach gefährlich sein. Und den Menschen dazu bringen, dass er vollkommen enthemmt ist. Und wenn jetzt jemand dauernd das Zeug konsumiert, dann ist er halt ein, wie heißt das hier, ein Trunkenbold, dann ist er Alkoholiker. Und das ist dann sein Wesen. Und das sind alle Dinge, die Jesus sind. Dann isst jemand das sogar. Der tut das nicht ab und zu mal vielleicht oder er rutscht mal aus. Der tut das ständig. Das ist der Mensch. Der ständig in der Sünde. Und wenn wir mal aufschlagen, diese berühmte Stelle, das kennt ihr sicher alle, Römer Kapitel 3. Ich lese mal von 10 bis 20. Römer 3 ab 10. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Der ist keiner, der Gutes tut, der ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Wisst ihr, das ist der Text. Jetzt kann keiner von uns, ich auch nicht, wir können uns da nicht rausreden. Wir kommen hier ja manchmal hin und dann sind wir ganz nette Leute. Okay, sind wir ehrlich, nicht immer, aber meistens, oder? Da sieht das alles gut aus. Aber hier steht ja noch am Schluss, das Gesetz hat alle darunter eingeschlossen, dass jeder Mund soll verstopft werden. Vor Gott kann sich da keiner mehr rausreden. Bis in dem Moment, als das Gesetz kam, das lesen wir gleich in Kapitel 5, gibt es ein anderes Wort für Sünde, das heißt dann Übertretung. Denn in dem Moment, wo ich weiß, dass Gott es verboten hat, ist es eine Übertretung dieses Gebotes, das ist Rebellion gegen Gott. Das ist ein Verbrechen gegen Gott. Und Sünde richtet sich immer zuerst gegen Gott. Und das Zweite ist gegen die Mitmenschen. Das Dritte ist gegen uns selber. Da kommt keiner drum herum. Wir sehen das ja, sind wir mal ehrlich, gucken wir mal kurz, ganz ehrlich, 5 Minuten ungeschminkt in unser Leben. Du hast noch nie was Böses zu jemandem gesagt. Noch nie versucht, etwas besser dastehen zu lassen, als es ist. Wissen wir jetzt am Donnerstag, was passiert? Ich saß ganz gemütlich auf meinem Sofa, guck mir eine Doku an, weil ich muss gleich noch zum Spätdienst. Und ich muss um 15.30 Uhr hier in Großfeld in der Daruper Straße sein. Und das dauert so, wenn ich von der Wohnung losgehe, bis ich dann im Gebäude bin, eine gute halbe Stunde. Um 15 Uhr kommt meine Frau zu mir und fragt mich, wann musst du eigentlich zur Arbeit? Ja, so um 3:30 muss ich da sein. Ja, es ist schon 3 Uhr. Ups. Na egal, meine Tasche war ja gepackt. Das muss ja genau hinkommen. Auf die Minute komme ich an. Ich bin pünktlich. Naja, bin ich bei Notteln auf der Höhe und dann ist da so ein LKW vor mir. Und wisst ihr, der LKW ist nicht 70 bei 100 gefahren. Der hat es nie auf 70 geschafft. Bis hier vorne, Coesfeld da hinten, bis ich abbiegen muss nach Coesfeld rein. So lange fuhr der vor mir. Ich bin 5 Minuten, das ist ja peinlich, ne? 5 Minuten. 5 Minuten zu spät. Oh Mann. Wenn ich denen jetzt erzähle, ja, der LKW ist schuld, ich konnte halt nicht schneller, ist das billige Ausrede. Ich kann ja nichts dafür, ich bin ja der Gute. Ach Quatsch, komm, ich hätte einfach eher losfahren müssen, hätte ein bisschen auf die Zeit aufpassen müssen. Wäre kein Problem gewesen. Hätte der LKW nichts, hätte mir nichts getan. Vor dem wäre ich vorher weggefahren sogar. Schlagen wir mal Kapitel 5 auf hier im Römerbrief und lesen da mal 3 Verse, 12 bis 14. Darum gleich, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt. Wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, welche nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten, wie Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Es sagt uns die Bibel hier, durch das Vergehen von Adam, durch seine Sünde, weil er von der verbotenen Frucht gegessen hat, ist der Tod in unser Leben gekommen. Gott hat zu Adam gesagt, in dem Moment, wo du von dem Baum isst, musst du sterben. Und wir wissen alle, was das bedeutet. Der ist ja nicht im selben Moment tot umgefallen. Entschuldigung, das hat 950 Jahre gedauert. Und da kommt keiner drum herum. Jeder Mensch, der geboren wird, ist wegen Adam ein Sünder und muss irgendwann, früher oder später, sterben. Der kommt nicht drum herum. Keine Chance. Die Sünde bringt uns um. Und er sagt ja, wir haben nicht dasselbe gemacht wie Adam. Wir haben andere Dinge gemacht, aber diese anderen Dinge, die beweisen, dass wir Sünder sind. Schon bevor es die 10 Gebote gab, als die 10 Gebote kamen, da hat Gott sie sozusagen, da wurden sie zur Übertretung. Er hat es in einem Urteilsspruch festgehalten. Du bist ein Sünder. Und wisst ihr, ohne das zu verstehen, deswegen haben wir eben den Römer 3,20 gelesen, durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, ohne zu begreifen, dass man ein Sünder ist, dass man keine Chance hat, am Tod und am Richter vorbeizukommen. Ja, wozu soll man dem das Evangelium sagen? Der kann sich eh nicht bekehren. Wozu soll er sich denn bekehren? Das muss der Mensch begreifen. Das wisst ihr, deswegen lese ich die ganzen Texte. Das hätten wir viel kürzer machen können. Wir müssen dem in die Augen sehen, dass wir Sünder sind. Wir haben keine Chance. Und da gibt es so einen Text in dem Psalm, da sagt er, da ist auch kein Bruder, kein Mitmensch kann für dich diese Schuld tragen und dich auslösen. Gibt's nicht. Das kann kein Mensch. Warum? Weil er auch ein Sünder ist. Ich könnte für meine Sünde bezahlen, dann wäre ich weg, dann bin ich tot. Das könnte ich machen. Was anderes gibt es nicht. Und da kommen wir zu solchen Dingen wie Offenbarung 9. Da werden ja diese Endzeitgerichte beschrieben. Und in Offenbarung 9 lesen wir mal nur den Vers 21. Das sind in diesem Fall die ersten sechs Posaunengerichte. Und sie taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten, noch über ihre Zaubereien, noch über ihre Unzucht, noch über ihre Diebereien. Das erzählte mein Bruder, der hat früher auf der Bank gearbeitet, der war mutig, ich weiß nicht, ob ich mir das getraut hätte, der hat so seinen Kollegen, wo der Rahmen das dann hergab, dann hat man gesagt, wisst ihr was, wenn auf Deutschland wieder die Bomben fallen, dann seid ihr schuld mit euren Hurereien. Bis wir Deutschen, wir lösen das Gericht geradeaus, wisst ihr, was wir gerade gemacht haben als Deutschland, als Bundesrepublik? Wir haben dem Volk Gottes, das ums Überleben kämpft, die Unterstützung versagt. Jetzt können wir noch weiter zurückgehen. Wir haben so Dinge eingeführt gegen den Willen Gottes, wie sowas. Den Menschen nennt das die Ehe für alle. Das können wir weitermachen. Heute darfst du nicht mehr das anprangern, was Gott Sünde nennt. Das ist dann gleich Diskriminierung. Da hast du Angst davor. Also wir holen uns das Gericht Gottes regelrecht herbei. Und dann steht hier, wenn die Endzeitgerichte kommen, dann tun sie trotzdem nicht Buße. Furchtbar. Also Buße heißt, man gibt Gott Recht. Man ändert seine Einstellung dazu. Man gibt Gott Recht. Und dann kommt Offenbarung 20. Wir lesen mal von 11 bis 15. Und da steht Offenbarung 20, 11 bis 15. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus und die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens geschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Und dann kommt die Katastrophe. Und dann kommt das, was die Bibel an einer Stelle nennt, das ewige Gericht. Da hat jemand mal zu dem Pastor Willem Busch gesagt, das dauert aber ganz schön lange, wenn alle Menschen so gerichtet werden sollen. Jeder alleine für sich, für seine Werke, da wird alles aufgelistet, was er verbrochen hat. Das dauert ja ganz schön lange. Dann sagt der Pastor Willem Busch dazu, ja, da liegt auch nichts anderes mehr an. Dann wird sich Gott für jeden Zeit nehmen. Guck mal, wie er das hier einleitet, wie er den Richter hier beschreibt. Vor dem Fliehen, vor seinem Angesicht fliehen Himmel und Erde. Und er holt dann die Bücher raus, da steht dann alles drin. Stell dir mal vor, da steht alles drin, was Matthias Dück verbrochen hat. Das steht da drin. Und dann macht er ein anderes Buch auf, wisst ihr, das wäre jetzt eigentlich die Vollkatastrophe. Und dann macht er ein anderes Buch auf und jetzt wird es wirklich traurig. Da gibt es ein Buch des Lebens. Und wenn man da nicht drinsteht, dann hast du alles verloren. Willem Busch sagte mal, dass das Wort, das er am meisten fürchtet in der Bibel, ist das Wort verloren. Und da kommt man nicht drum rum. Also der Mensch kommt nicht drum rum. Der läuft da voll drauf zu. Der hat gar keine Chance, irgendwas zu machen, dass er da drum herum kommt. Kannst du vergessen. Wir haben eben Römer 5 gelesen. Wir lesen jetzt den nächsten Vers. Den haben wir eben noch nicht gelesen. Vers 15. Und wir erinnern uns, Römer 6, 23, die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben. Hier steht, aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk, durch den einen Menschen, Jesus Christus, in überströmendem Maß zu den vielen gekommen. Jetzt macht Gott etwas, weil wir nichts tun können. Wisst ihr, und hat er schon lange eine Lösung vorbereitet. Der ließ uns nicht einfach laufen, hat er mal überlegt, ja, oh Mann, jetzt ist es schief gegangen mit der Schöpfung, jetzt muss ich mal was machen. Ja, das hat er schon vorher längst vorbereitet. Der wusste doch, was Adam tut, der wusste doch, was wir alles verbrechen. Und dann gibt er seinen Sohn durch einen Menschen. Jetzt wissen wir, wenn der Sohn Sohn von Gott ist, dann ist er wie Gott. Dann ist er kein Mensch, dann ist er kein Geschöpf, dann ist er aus Gott geboren, dann ist er vom Wesen her genauso Gott wie der Vater. Und den lässt er von der Jungfrau auf die Welt bringen. Jetzt haben wir da jemanden, der ist gleichzeitig Gott und gleichzeitig Mensch. Und wisst ihr, was das bedeutet? Das ist unser Glück. Jetzt haben wir jemanden, der vollkommen unschuldig ist, ein Mensch, der absolut unschuldig ist, aber der von seiner Gottheit, seinem menschlichen Blut so viel Wert verleiht, dass für uns alle ausreicht, wenn er stirbt. Ich weiß, hier steht nur die vielen, aber darf ich mal fragen, wenn er schreibt, dass wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wer sind denn die vielen? Das sind alle. Und dann reicht sein Blut, seine Erlösung reicht dann für alle. Dann löst Gott dieses Problem, das keiner lösen kann. Aber Jesus ist die einzige Lösung, die Gott uns auch gibt. Es gibt dann nichts anderes. Dann ist es wie 2. Korinther 5, 21, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir zu Gottes Gerechtigkeit würden. Denn ist in dem Moment, wo der Jesus für mich persönlich gestorben ist, das sehen wir gleich, dem Moment, wo ich das annehme, bin ich gerecht vor Gott, bin ich in Gottes Augen kein Sünder mehr, sondern bin ich in Christus und dann sieht er mich ganz anders an. Dann sieht Gott mich anders, wenn ich sein eigenes Kind. Das bin ich dann auch in Christus. Da bin ich nicht mehr der Mensch, der verloren geht, der ein elendiger Sünder ist und alles kaputt macht. Dann lass uns mal aufschlagen, Hebräer 2, 14 und 15. Das wissen wir aus dem 1. Korinther 15, dass der Tod, der die Macht über den Menschen hat, nämlich durch die Sünde. Da beschreibt Paulus es so, dass der Stachel des Todes ist die Sünde. Damit hat er uns. Und hier steht in Hebräer 2, 14, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, ist der Herr Jesus. Damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Jesus nimmt uns die Angst vor dem Tod, weil er uns von der Sünde befreit. Das ist nämlich die Krux hier. Er muss uns von der Sünde befreien. Was tut er nur, wenn wir das einsehen? Nur wenn der Mensch einsieht, dass er ein Sünder ist, kann er ihn davon befreien. So schlagen wir das mal auf. Apostelgeschichte 20, 21. Paulus ist zum letzten Mal in Ephesus und erklärt ihnen jetzt zunächst einmal, was er gemacht hat bei denen. Was er ihnen gesagt hat. Und dann heißt es hier in Apostelgeschichte 20, 21. Indem ich den Juden und Griechen stehen für alle Nicht-Juden, für die Heidenvölker, indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Jetzt sagt er, als erstes, was er da macht, was er ihnen überhaupt als erstes erzählt hat, ist nicht, ja, wisst ihr, Gott hat eigentlich ganz doll lieb und deswegen wird alles gut. Nee, das sagt er ihnen nicht. Der bringt ihnen erstmal Buße bei. Er bringt ihnen erstmal bei, dass sie elendige Sünder sind, die Todeskandidaten sind. Ja, nicht mal Kandidaten, das steht einfach fest. Das beweist er vor allem den Juden, aber auch den anderen beweist er, dass er immer das lernt über Paulus im Römerbrief mit dem Gesetz Moses, mit den 10 Geboten, zeigt er ihnen das. Guck mal, du bist ein Sünder. Da steht eigentlich wörtlich immer, du wirst nicht begehren. Du wirst nicht Ehe brechen. Du wirst nicht lügen. und du wirst die Eltern ehren. Guck, in dein Leben passiert genau das Gegenteil. Und damit bringt er ihnen das erstmal bei. Und Buße heißt im Grunde genommen ja nichts anderes, sagte ich schon. Man gibt Gott recht mit seinem Urteil über sein Leben, aber dazu muss ich erstmal begreifen, was sein Urteil ist. Nämlich, dass ich ein Sünder bin. Alles klar, wisst ihr, die erste Folge daraus, man hat Angst. Man kommt in Sündennot. Und dann sagt er ihnen aber die Lösung, er sagt, ich habe euch auch den Glauben an den Herrn Jesus bezeugt. Ich habe auch beigebracht, in dem Moment, wo ihr das tut, müsst ihr nur noch vertrauensvoll euch an den Herrn Jesus festhalten, dass er für eure Schuld, für eure Sünden bezahlt hat. Und dann wird ein Mensch gerettet. In demselben Augenblick wird er errettet von dieser Sünde. Dann ist es so wie in Kolosser 1,14, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Dann vergibt Gott die Sünden. Dann sind sie sofort weg. Wisst ihr, das Interessante ist, die Bibel zeigt uns dann nicht, dass du dann ein besonderes Gebet sprechen musst. Das hilft dir nämlich nichts. Das wäre nämlich dein Werk. So allein das Einsehen, dass man ein Sünder ist und das Vertrauen auf Jesus Christus, das rettet. Weil ich nichts tun kann. Er hat alles getan. Ich muss nur noch annehmen, dass er es für mich getan hat. Und dann kennen wir das alle aus Johannes 3,16. Ne? Also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eigenen Sohn gab. Seinen einzigen, einzig geborenen Sohn gab. Was ist das für ein Preis gewesen? Wir sagen immer, die Errettung ist umsonst. Die Gnade ist umsonst. Stimmt, für uns ist sie ja umsonst. Wir sehen gleich, dass das nicht so ganz stimmt. Aber ja. Du musst nichts leisten und nichts bezahlen dafür, das stimmt. Aber er hat dafür alles geleistet und mit allem, was er hatte, bezahlt. Der Jesus ist gestorben. Damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Ne? Erinnert ihr euch, die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben. In dem Moment, wo man Buße tut und glaubt, hat man ewiges Leben. Du kriegst eine, sagt Paulus, du kriegst die Hoffnung auf ein ewiges Leben. Eine Hoffnung, die nicht zuschanden lässt. Der kann sich darauf verlassen dann. Und dann, wir hatten das ja eben noch gelesen, Offenbarung, diese zukünftigen Gerichte in der Endzeit, das Endgericht vor dem großen weißen Thron. Davor rettet er Jesus auch. Er rettet uns vor dem zukünftigen Zorn. Wisst ihr, unsere Errettung ist ja nicht mit der Bekehrung abgeschlossen. Die ist abgeschlossen, wenn er uns nach Hause geholt hat. Wisst ihr, das ist ja, heute wollen die Menschen ja alle gesund werden und gesund sein. Ja, alt wollen wir werden, aber gesund wollen wir alt werden. Ja, und dann werden sie krank. Gottes Programm für unseren Körper, für unsere Seele, für unser, die Bibel nennt es das Fleisch, ist nicht, dass wir immer gesund sind, sondern dass wir auferstehen. Weil die Sünde in uns drinnen wohnt. Diese Sünde wohnt in uns drin. Und selbst wenn wir Christen geworden sind, dann wohnt die Sünde da immer noch und die muss weg. Da gibt er erstmal ein fantastisches Mittel. Ne, da gibt er erstmal sein Kreuz, damit ich das auf mich nehme, dass ich mich in Christus für die Sünde für tot halte, damit ich sie nicht tue. Er sagt in Römer 6 einmal, die Sünde soll nicht König sein in eurem Leib. Sie soll dann nicht mehr bestimmen jetzt. Jetzt seid ihr Christen geworden. Jetzt soll sie nicht bestimmen. Und dazu gibt er sein Kreuz, dass wir uns für gekreuzigt halten, für Tote in Christus. Unser neues Leben ist jetzt für Gott. Nämlich, dass wir genau das Gegenteil leben von dem, was wir eben alles gelesen haben, von der furchtbaren Sünde. Jetzt soll das Leben andersrum laufen. Aber wisst ihr, jetzt können wir sagen, so, schön, dann haben wir doch eine Zeit rum jetzt, das reicht doch mal, jetzt können wir hier ja abhaken. Ja, wisst ihr, so einfach ist das einfach nicht mit dieser Sache. Johannes 16, in Johannes 16 beschreibt der Jesus, wie der Heilige Geist überhaupt grundsätzlich wirkt. Der wirkt nämlich genau unser Thema. Und dann heißt es da in Johannes 16, 8 und 9, also da eigentlich noch viel mehr, da, wir lesen das mal, Johannes 16, 8 und 9. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von der Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Ich bin ja früher öfter, das ist jetzt kaum vor, Ich bin ja vom Berufswegen als Sänger manchmal in der katholischen Messe gewesen, um da zu singen. Es war auch mal ganz faszinierend, wenn ich mir die Lieder aussuchen durfte, habe ich immer protestantische Lieder gesungen. Und dann musste er wohl oder übel diese Predigt da mit anhören. Und ich erzähle auch gar nicht, was sie da alles manchmal verzapfen. Das ist unglaublich. Aber manchmal sagen sie einen guten Satz. So zwischendurch mal alle Jubeljahre kommt das vor. Und einmal sagt der Pfarrer, Gott zu glauben ist ein Wagnis. Und da hat er recht. Denn das, was ich beschreibe, ich sehe ja nicht heute den Herrn Jesus am Kreuz. Ich sehe ihn ja nicht als den Auferstandenen, der den Tod besiegt hat. Ich kann ihn ja nicht sehen. Ich sehe auch jetzt noch nicht das ewige Leben. Paulus sagt ja, wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Und da fängt oft das Problem an, dass der Mensch sagt, ja, wenn ich es nicht sehen kann, dann glaube ich es auch nicht. Da fängt das erste Problem an. Man will ihm einfach nicht Vertrauen schenken. Da geht es noch weiter, wovon der Heilige Geist von Gerechtigkeit und von Gericht überführt. Übrigens interessant, Vers 10 sagt er ja, es steht jetzt nicht auf dem Zettel, aber von Gerechtigkeit, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Er geht nämlich zu seinem Vater, weil er von den Toten auferstanden ist. Damit besiegelt er die Errettung. Neutestamentlich, biblisch gibt es ja eigentlich keine Feiertage, aber jetzt haben wir Christen es doch hinbekommen, welche einzuführen. Darf ich mal was fragen? Was ist denn der höchste Feiertag im Kirchenjahr? Unsere ehemalige Bundeskanzlerin war sich da ja ganz sicher von den Christdemokraten. Ne? In Corona-Zeiten wollte sie ja unbedingt das große christliche Fest, das wichtigste Fest der Christen, ja ein bisschen locker machen bei den Maßnahmen. Da war es Weihnachten. Dann leider lag sie voll daneben. Es ist das Auferstehungsfest, das im Kalender mit Ostern betitelt wird. Wenn der Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, dann ist das alles Mumpitz, was ich gerade erzählt habe. Kannst du alles vergessen. Aber wenn er, Paulus sagt, der ist ja faszinierend, wisst ihr, der macht das ja nicht so wie wir, versuchen Beweise zu finden und gute Argumente zu finden, wie es geht. Nein, nein, der sagt einfach, da nun Christus auferstanden ist, Punkt. Damit ist die Wahrheit, damit ist der Rettungsplan Gottes besiegelt. Im Hebräerbrief heißt es einmal, Gott hat es geschworen. Das ist die schwerste und also schwerwiegendste Glaubhaftmachung, die wir Menschen überhaupt kennen. Das ist der Schwur, der Eid. Den hat Gott abgelegt, damit wir uns sicher sein können, das gilt. Jesus sagt einmal, wenn du glaubst, wirst du erkennen, dass ich von Gott bin. Das bleibt ein Wagnis. Aber das müssen wir eingehen, wenn wir errettet werden wollen. Und dann Johannes 8, 24. Da ist der Herr Jesus wieder mit den Leuten in Israel, mit den Juden, die sich ja auch einigermaßen alle im Gesetz auskannten, im Disput. Da wird wieder diskutiert. Also eigentlich streiten die da regelrecht. Also sie greifen ihn an. Und da steht dann in Johannes 8, 24, darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Und wisst ihr, den Juden war klar, was der meint. Der hat gesagt, Jesus sagte dann nämlich, wisst ihr was, ich bin der, der dem Mose im brennenden Busch erschienen ist. Das war ich, sagt Jesus. Ich war derjenige, der auf dem Berg Horeb im Sinai-Gebirge euch das Gesetz gegeben hat. Das war ich, sagt Jesus. Er sagt ihm praktisch, so wie es in Römer 9, 5 heißt, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Man muss an den richtigen Jesus glauben, wenn man gerettet werden will, sonst stirbt man in seinen Sünden. Es muss natürlich nicht dem Ungläubigen gleich von vornherein irgendwie sowas wie Trinität beibringen oder sowas. Aber ich muss ihm sagen, dass Jesus Gott ist. Der muss an den richtigen Jesus glauben. Wenn er einen falschen Jesus glaubt, wird er nicht gerettet. Weil ein falscher Jesus nicht retten kann. Deswegen habe ich einen frommen Götzen aufgerichtet. Das muss unmissverständlich klar sein, an welchen Jesus man glauben soll. Und Jesus sagt dann zum Beispiel, ich habe das vor kurzem in der Zeit gelesen, das ist ja Lukas 13, da kommen dann Leute zu ihm und erzählen ihm, ja, der Herodes hat er, oder war das Pilatus ist da durch den Tempel mit seinen Soldaten und dann hat er das Blut des Opfers hat er mit dem Blut der Menschen vermischt, das verunreinigt. Das war für die Juden schrecklich. Zu dem Zeitpunkt gab es ja auch noch nicht das Opfer Jesu. Das Einzige, was der Mensch hatte, war das Opfer im Tempel. Furchtbar. Wurden Menschen umgebracht. Und dann sagt Jesus zu denen, pass mal auf, glaubst du, du bist besser als die Leute? Wenn ihr nicht Buße tut, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr auch sterben. Und erzählt da ein paar Sachen auf. Der Turm von Siloa hat Leute unter sich beim Einsturz begraben oder so etwas. Wisst ihr, das ist der Hochmut des Menschen. Ich habe euch das mal erzählt. Ich hatte einen Jugendfreund, der hat uns das immer gesagt. Also hat er so Sachen gesagt wie, ja, ich glaube auch, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, aber ich habe es nicht für mich angenommen. Und dann hat er manchmal erklärt, warum er das nicht gemacht hat. Sagt er, ich sehe doch auf der Arbeit, wo ich bin, ein Riesenbetrieb, großer Anteil aus der Gemeinde, wo wir damals alle waren. Und da sagt er zu mir, und zu uns sagt er immer, wisst ihr, ich sehe ja, wie die Leute sind. Also wenn die in den Himmel kommen, dann komme ich schon lange in den Himmel. Kommt er aber nicht. Denn Errettung hat erstmal nichts damit zu tun, was ich danach so alles Tolles leiste. Und wie gut ich am Ende werde. Und wie viel Siege ich habe. Sie hat erstmal damit zu tun, dass ich anfange, an Jesus Christus zu glauben, dass er mich rettet, dass der Sohn Gottes mich rettet. Und an diesen Glauben klammere ich mich den Rest meines Lebens. Das ist natürlich nicht in Ordnung, wenn der Christ dann nicht richtig lebt. Dafür haben wir eben besprochen, ne? Das ist in Römer 6, er hat uns das Kreuz gegeben. Das soll der Jünger ja auf sich nehmen. Der soll ja anders werden. Der soll ja ein Licht sein in der Welt. Der soll ja durch sein Verhalten zeigen, guck mal her, ich habe was, was du nicht hast. Ich habe nämlich Errettung, ich habe Erlösung von Sünden. Und die brauchst du auch, mein lieber Mitmensch. Das soll er durch sein Verhalten, durch sein Tun ja zeigen. Aber das ist immer der zweite Schritt. Der Schritt, der mich überhaupt rettet, ist, dass ich mich an Jesus Christus festhalte und damit nicht mehr aufhöre. Und einmal sagt Jesus, ringt darum, das, was ich eben sagte, ich sage, die Erlösung ist umsonst. Ich muss keine Leistung bringen, ich muss kein Geld bezahlen, muss ich alles nicht machen. Aber Jesus sagt trotzdem, ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte geht. Wisst ihr, da geht nämlich nichts anderes durch. Da gehe nur ich durch. Ich, elendiger Sünder, gehe da durch. Und sonst geht da gar nichts durch. Ich kann nichts mitnehmen. Ich kann nichts tun. Ich muss es aufgeben. Ich muss auch mein Vergnügen aufgeben. Ich muss alles Sündhafte aufgeben, wenn ich mich bekehren will. Und das muss ich mir manchmal auch als jemand, der schon lange Christ ist, wieder in Erinnerung rufen. Ich muss meine Lüste aufgeben, wenn sie nicht in Ordnung sind. Ich habe euch ja am Anfang erzählt von diesem Formel-1-Fahrer Romain Grosjean, der so schrecklich verunglückt ist. Ich habe euch die Geschichte gar nicht zu Ende erzählt. Die Helfer und Feuerbekämpfer da, Feuerwehrleute an der Strecke, die waren dann ziemlich schnell da, in Sekundenschnelle. Aber wenn du dir das anguckst im Video live, die Live-Aufnahmen, du denkst, es sind Ewigkeiten, du siehst nur das Flammenmeer und dann versuchen die das da mit Feuerlöschern zu löschen. Und das hilft irgendwie nichts. Die Flammen bleiben genauso groß. Du siehst auch nichts, du siehst nur die Leitplanke und überall ist Feuer. Und plötzlich sieht man hinter den Leitplanken einen Rennfahrerhelm hochkommen. Und Romain Grosjean steht auf und springt über die Leitplanke. Der hat da drin überlebt. Erstens, weil die so viele schreckliche Sicherheitsvorschriften haben, gegen die er selber früher mal gemeckert hat. Es hat ihm nicht gepasst, dass es so viel Sicherheit gibt. Das stört alles, ist alles zu viel. Er hat zum Beispiel die haben feuerfeste Overalls an. Und Handschuhe und so ein Zeug. Und die haben so einen Kranz, das nennen die Halo, um diesen Fahrer herum. Das hat ihm das Leben gerettet, sonst hätte er keinen Kopf mehr. Der wäre sofort tot gewesen, wenn er durch die Leitplanke gerast ist. Und er erzählt später in dem Interview, der hat nämlich nur wenig Verletzungen gehabt, der hat nur ein paar Verbrennungen gehabt, vor allem an den Händen. Warum? Er saß da drin und hat mit seinem Leben abgeschlossen. Alles Feuer um ihn, er kommt nicht raus, Fuß ist eingeklemmt. Und dann dachte er, das kann doch nicht sein. Ich kann doch nicht Frau und Kind zu Hause so zurücklassen. Das geht doch nicht. Ich muss doch hier raus. Und dann muss er seinen Fuß da irgendwie rausziehen, verliert noch seinen Schuh dabei, aber damit der muss ja irgendwo Gegendruck erzeugen und fasst das heiße Material an, das brennt. Und dabei verbrennt er sich die Finger. Wisst ihr, dass wir gerettet werden, ist keine Leistungsfrage. Versteht das bitte nicht falsch. Aber es kostet mich was. Es kostet nämlich mich komplett. Ich muss mit mir bezahlen. Ich muss mich dem Herrn Jesus hingeben. Wenn er für mich bezahlt hat, das habe ich letzte Woche gesagt, dann sind wir Gekaufte. Da sind wir Eigentum Jesu. Die Erlösung ist umsonst, aber sie kostet alles. Nun haben wir jetzt am Anfang diesen furchtbaren Katalog in 1. Korinther 6 gelesen. Und das ist auch so eine Stelle, wo ich ja wieder abgebrochen habe, bevor es wieder schön wird. Da lesen wir jetzt weiter. 1. Korinther 6, 9 und 10 haben wir gelesen. Wir lesen jetzt Vers 11. Das ist ja diese schreckliche Liste mit dem Wesen der Sünde, wo jemand wesensmäßig etwas ist, nämlich Sünder. Und dann steht da wunderbar in Vers 11, und solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen. Ihr seid geheiligt. Ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Jetzt kommt die Errettung. Es kommt Rechtfertigung. Wir Menschen versuchen das manchmal, uns hier und da zu rechtfertigen. Mehr schlecht als recht. Bringt ja nichts. Unsere Schuld bleibt ja trotzdem. Wir können uns ja selbst nicht entschuldigen. Aber hier sind wir von dem Richter selbst gerechtfertigt worden durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Worum geht das? Weil er die Strafe getragen hat. Deswegen kann man auch aufhören, so jemand zu sein. Das ist in der Welt unmöglich. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist. Wenn Leute in die Therapie gehen, weil sie alkoholabhängig sind, dann fangen sie oft an zu rauchen. Dann sind sie zwar trockene Alkoholiker, sie haben den Alkohol hinter sich gelassen, dann sind sie jetzt Raucher. Das ist nicht immer so, aber das ist oft so bei Menschen. Wenn er mit der einen Sache aufhört, der muss ja dieses Loch in der Seele irgendwie stopfen. Und beim Herrn Jesus ist das anders. Wenn er uns rettet, sind wir wirklich frei davon. Dann können wir wirklich andere Menschen werden. Und was machen wir jetzt? Jetzt sind wir alle perfekt, oder? Macht ja keiner mehr Sünde. Ich habe euch das ja schon mal erzählt. Große Konferenz und ein berühmter Mann im Reich Gottes steht vorne und sagt zu den Leuten, wisst ihr, seit so und so vielen Jahren habe ich den alten Adam in meinem Leben nicht mehr gesehen. Und unten fangen die Brüder an zu tuscheln. Ja, aber wir haben ihn bei dir gesehen. Der ist ja noch da. Ich sagte ja eben, die Sünde wohnt ja immer noch in uns. Jetzt sollen wir mit dem Kreuz dagegen vorgehen. Wir sollen es ja für tot halten. Gucken wir unseren Alltag. Naja, das passiert einmal gut und das nächste Mal wieder schlecht. Und dann kommt die berühmte Stelle, 1. Johannesbrief. Bitte verzeiht, aber ich liebe dieses Kapitel. Aber ich liebe es auch, weil es so zentral ist. Weil es jedem armen Sünder, der gläubig geworden ist, Hoffnung gibt. Ich lese 7, 8 und 9. 1. Johannesbrief 7, 8 und 9. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Jetzt soll ich als Gläubiger was machen? Ich soll im Licht Gottes wandeln. Ich muss eine absolut ehrliche und offene Haltung vor ihm einnehmen. Und wisst ihr, wir versündigen uns so oft, wir merken das gar nicht. Wir sind so sündenverseucht, wir Menschen. Selbst wenn wir gläubig sind, merken wir das noch nicht mal immer. Da hast du jemand anderem was gesagt, das hast du so gut gemeint. Und der geht nach Hause und ist völlig verletzt. Das ist meiner Frau oft passiert. Erste Kind haben wir verloren und dann kommen so komische Sprüche von den Leuten. Die sind gar nicht böse. Die sind inhaltlich noch nicht mal unbedingt falsch. Aber die darfst du jemandem der Situation so niemals sagen. Und das merken die Leute meistens gar nicht. Aber wenn ich grundsätzlich in dieser ehrlichen Haltung vor Gott bin, ich bin immer noch ein Sünder, ich bin ein begnadigter Sünder, Und wenn ich in der Haltung im Gotteslicht stehe, dann reinigt das Blut Jesu mich erstmal immer automatisch als Gläubiger. Ich bin immer heilig und gereinigt durch das Blut Jesu. Und dann sagt dann Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Das müssen wir hier was klären, begrifflich. Wenn die Bibel sagt, die Sünde, da meint sie in der Regel das Prinzip der Sünde, das, was in uns drinnen wohnt. Und wenn ich jetzt hingehe und als Gläubiger so Sprüche klopfe, wie sag mal, den Adam nicht gesehen, nee, die Sünde ist fort, ich habe sowas nicht mehr. Das ist eine Lüge. Und hier sagt die Bibel sogar, die Wahrheit ist nicht in uns, wenn wir sowas behaupten. Wenn wir dagegen aber hingehen und sagen, Herr Jesus, ich habe hier gesündigt, das habe ich jetzt wohl gemerkt. Wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, vergibt er sie uns wieder. Und wisst ihr, hier haben wir jetzt eine andere Situation als eben, dass jemand gerettet werden muss. Der muss ja übrigens nicht mal seine Sünden bekennen. Der muss ja nicht mal beten. Denkt an den Hauptmann Cornelius und sein ganzes Haus. Die haben sich während der Predigt bekehrt. Die haben einfach innerlich zugestimmt, was der Petrus predigt, und in dem Moment wurden sie wiedergeboren. Der Kämmerer aus Äthiopien ist mit Philippus unterwegs auf dieser Reisestraße, auf dieser großen Landstraße. Die reden miteinander und dann fragt er plötzlich einfach so, ja, kann ich mich taufen lassen? Und dann sagt Philippus zu ihm, nein, warte mal, du musst jetzt erstmal vor mir alle Sünden bekennen, dann musst du erstmal drüber beten und dann schauen wir mal, ob du wirklich gut wirst. Nee, macht er ja gar nicht. Der sagt, klar, hier ist Wasser, komm mit, ich taufe dich. Natürlich sollen wir es nicht billig nehmen und jeden taufen, der dahergelaufen kommt. Ja. Aber vom Grundsatz lernen wir in der Geschichte, das ist im Grunde genommen kein Aufwand, äußerlich, die Bekehrung. Innerlich kann das brutal sein. Ich meine, Spurgeon war das, er sagte immer, er wünscht seinen schlimmsten Feind nicht seine Bekehrung. Die hat irgendwie ein paar Jahre gedauert, bis er durch war. Aber im Grunde genommen ist es eine innere Haltung, die ich vor Gott einnehme. Und die fängt dann von innen heraus mein Leben zu verändern. Aber wenn ich jetzt als Gläubiger meine Sünden bekenne, dann bekenne ich sie wegen der Beziehung, die ich zu ihm habe. Dafür sind wir ja geschaffen worden, ursprünglich für Gott. Wir sollen Beziehung mit ihm haben. Und die ist gestört, wenn ich sündige und ich weiß, dass ich gesündigt habe und ich lasse das einfach so stehen. Dann meinen wir vielleicht manchmal vordergründig, es würde ja reichen, wenn ich so dem Menschen hingehe und dem um Vergebung bitte. Ja, das sollen wir auch tun. Aber Sünde richtet sich immer zuerst gegen Gott. Und dann steht noch was in Jesaja 59. Da lesen wir mal die ersten zwei Verse. Jesaja 59. Die ersten beiden Verse. Und das möchte ich mal betonen, er sagt es hier zu Israel. Zu dem Volk, mit dem er einen Bund hat, so wie er mit uns heute einen neuen Bund hat. Da sagt er zu ihnen, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr ist nicht zu schwer zum Hören. Die haben das Problem gehabt, die haben keine Hilfe mehr vor Gott bekommen. Dann haben sie wahrscheinlich gefragt, ja, warum hilft Gott uns denn nicht? Guck mal, wir bringen doch die ganze Zeit Opfer und sowas. Wir haben unseren ausgeklügelten Gottesdienst noch von Salomo und David her. Warum hilft er denn nicht? Das liegt halt nicht an Gott. Er sagt in Vers 2, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Also wenn ich durch mein Leben gehe und ich erlebe nicht mehr die Hilfe von Gott, obwohl ich ihm darum bitte, dann liegt das nicht an ihm, dass er mir einfach sauer geworden ist oder weil er es nicht könnte, sondern liegt es daran, dass ich die Sünde, die ich weiß, nicht aufräume vor ihm. Das ist dann in der Gemeinde dasselbe. Wenn du als Gemeinde nicht weiterkommst, dann musst du gucken, ob Sünde vorliegt, dass Gott dir nicht mehr helfen kann. Denn die Sünde trennt von Gott. Das ist halt gefährlich. Das ist auch für uns Gläubige gefährlich. Da kann ziemlich viel schiefgehen im Leben des Gläubigen. Ich habe hin und her überlegt, ob ich es machen soll, aber ich möchte einen Text lesen aus Hebräer 10. Kriege bestimmt viel Ärger dafür, aber ich möchte ihn trotzdem lesen. Und dann sind wir auch gleich fertig. Das steht in Hebräer 10, ich lese mal von 26 bis 31. Ja, ich möchte vorab schicken, ihr braucht keine Angst haben, dass er nicht in den Himmel kommt, wenn er Christ geworden ist. Ja? Nicht, dass wir uns jetzt falsch verstehen. Aber trotzdem ist hier eine Wahrheit drin, die müssen wir uns vor Augen halten. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben, auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Denn wir kennen ja den, der sagt, Rache, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr und weiter. Der Herr wird sein Volk richten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Jetzt sagt uns, haltet das fest. Jesus sagt, ich lasse sie nicht aus meiner Hand rauben. Aber er sagt jetzt was zu den Gläubigen und sagt, pass auf, in Vers 26. Das ist jetzt schwierig zu übersetzen. Es gibt aber ein schönes Bild im Hebräischen. Eigentlich ist es nicht schön, das ist eigentlich schrecklich. Im alten Bund kannst du mit jeder Sünde zum Opfern kommen. Aber in dem Moment, und das ist so ein hebräischer Ausdruck, wenn du mit erhobener Faust gegen Gott sündigst, brauchst du nicht mehr kommen. Also dann will man auch nicht mehr kommen. Das möchte ich mal betonen, das ist der Punkt, wo man nicht mehr kommen will. Das ist wie mit dem verlorenen Schaf, das von der Herde weggeht. Und dann sucht der Hirte es. Der sucht immer die Schafe, die weggehen von der Herde. Der geht ihnen immer nach. Kann ich mich hundertprozentig drauf verlassen. Und dann sagt die Bibel immer an der Stelle, zum Beispiel im Matthäus-Evangelium hatten wir das ja in der Bibelstunde, wenn er es findet. Wenn er es findet, und das ist ein Riesenwenn. Und das Wenn liegt nicht daran, dass er schlecht suchen könnte. Das liegt nicht daran, dass seine Errettung zu schlecht wäre, sondern es liegt an dem Willen des Schafes. Und das ist die Katastrophe. Wisst ihr, das Heil kann man nicht verlieren. Ich habe gerade ein Problem. Ich habe meine kleine Zugbibel verloren. Die finde ich bestimmt wieder, gehe ich von aus. Aber ich habe die jetzt einfach verloren. Und das war nicht willentlich. Die ist einfach verschwunden. Ärgerlich. Passiert mit der Erlösung nicht, mit der Errettung. Ja, oder wir sagen manchmal so Sachen wie, da hat ein Vater sein Kind verloren. Das wollte er ja nicht, das ist halt passiert. Und das geht nicht mit der Errettung. Aber wisst ihr, was geht? Wenn ich nicht mehr das Blut des Herrn Jesus annehmen will. Das ist die Katastrophe, die ein Christ erleben kann. Da wird er nämlich zum Nichtchristen. Ein Christ kommt nicht in die Hölle. Und Christ muss auch nichts leisten, dass er jetzt in den Himmel kommt. Der muss sich nur am Herrn Jesus festhalten. Dann ist er sicher. Braucht sich keine Gedanken machen. Aber er darf nicht mit Sünde spielen. Wir müssen aufpassen, mit Sünde spielt man nicht. Auch wir Gläubigen dürfen mit der nicht spielen. Wenn wir bei dem Herrn Jesus bleiben, so wie wir das hier gehört haben, wie wir das schon in vielen Predigten von verschiedenen Predigern gehört haben, musst du dir keine Sorgen machen. Wie gesagt, vor der Stelle musst du keine Angst haben. Ich muss nur meine Beziehung mit dem Herrn Jesus pflegen. Wisst ihr, das ist wie eine Ehe. Da kann man sich auseinanderleben. Da kann man sich ehebrecherisch vergehen. Ist die Ehe noch nicht zu Ende. Meistens beim Ehebruch geht sie dann zu Ende. Und dann ist Schluss. Und wenn du dann auch hingehst und jemand anderen heiratest, ist diese Ehe besiegelt, die ist abgehakt, die gibt es dann nicht mehr. Die ist fort. Kannst du auch nicht mehr in Ordnung bringen. Und geistlich geht es genauso. Das geht lange gut. Wisst ihr, versteht das bitte nicht falsch. Ich erzähle euch ein Beispiel. Da war in einer Gemeinde ein Bruder, der ist der Sohn verunglückt, tödlich. Und der ist damit nicht klargekommen. Der ist aus der Gemeinde gegangen, der hat in der Welt gelebt, 10 Jahre. Er kommt da zurück. Der war nie abgefallen. Wisst ihr, deswegen, ich brauche mir da keine Sorgen machen. Ich muss nur von der Sünde mich hüten. Diesen letzten Schritt nicht mache. Man fällt nicht ab, weil man mit Zweifelproblemen hat. Man fällt nicht ab, weil man keine Heilsgewissheit hat. Das ist alles Quatsch. Das Braucht man sich von keinem erzählen lassen. Wie sie mir hat man damals erzählt, ja, wenn du eine Sünde dem Herrn nicht bekannt hast, wenn du bei einem Menschen nicht um Vergebung gebeten hast, da kommt die Entrückung, da bist du nicht dabei. Stimmt doch gar nicht. Das lehrt die Bibel doch nicht. Ich muss nur beim Herrn Jesus bleiben und dann wird er alle Fehler zudecken. Da muss ich mich einfach am Saum seines Gewandes festhalten. Und da passiert nichts. Gar nichts. Lass uns das mitnehmen. Gott löst unser Problem. Ich muss mich nur an der Lösung festhalten. Und da komme ich durch. Da hat jeder die Hoffnung. Es ist Hoffnung, die nicht zuschanden lässt, zuschanden werden lässt. Die enttäuscht nicht. Gott enttäuscht mich nicht. Der will mich durchbringen. Ich muss nur in seiner Hand bleiben. Und dann komme ich durch. Lass uns das mitnehmen. Ich möchte schließen mit Johannes 15, 22. Da habe ich jetzt irgendwie einen falschen Vers aufgeschrieben. Egal, ich schlage das nach. Wenn ihr wissen wollt, welche Stelle da stehen muss auf dem Zettel, kann ich euch dann sagen. Jedenfalls geht es darum einfach, wisst ihr, wenn der Jesus sagt, ich bin zu euch gekommen, ich habe es euch gesagt, jetzt habt ihr keine Ausrede mehr. Ich habe euch gerade was angetan. Ich habe euch Hausaufgaben gegeben. Jetzt müsst ihr gucken, ob das stimmt. Und wenn es stimmt, dann müsst ihr ihm gehorsam sein. Ihr müsst nicht gehorsam sein, keine Sorge, ich fordere das nicht von euch. Aber wir müssen ihm gehorsam sein. Wir müssen aufpassen, wie wir mit der Sünde umgehen und an seiner Lösung, an Jesus Christus festhalten. Lass uns das mitnehmen. Das ist das Einzige, was uns durchbringt. Nee, Entschuldigung, der Einzige. Lass uns noch aufstehen und beten.